Einen wunderschönen guten Morgen. Ich stelle mich mal ganz kurz vor, glaube ich, dann wisst ihr, wer hier steht. Also Name kennt ihr, Sebastian Kressin. Ich bin Pastor der Ekklesia-Gemeinde in Lübeck und auch der Agape-Gemeinde. Und beide Gemeinden lassen ganz herzlich grüßen, auch der Dieter, den ihr heute ausgeliehen habt in die Agape-Gemeinde. Den habe ich heute Morgen dort schon gesehen. Das ist der Vorteil, wenn man um 10.30 Uhr einen Gottesdienst hat, dann sieht man sich nochmal. Wir haben um 8:45 immer unsere erste Gebetszeit, wo wir dann für die Gottesdienste beten. Da war er dann schon da und hat mitgebetet. Richtig gut. Ja. Ich möchte natürlich, zu mir gehört natürlich auch meine Verlobte Ricarda. Die möchte ich euch gerne vorstellen, genau. Und möchte auch direkt uns mit hineinnehmen heute in ein Wort. Ich dachte, heute vertieft sich das in eine ganz gewisse Richtung. Und so habe ich was aufs Herz bekommen. Aber ich merke, dass eine Verbindung zwischen dem steht, zwischen dem, was heute Morgen den roten Faden hergibt. Und was den roten Faden hergibt in den Gemeinden Jesu. Und es ist, und da möchte ich mit uns mit hineinnehmen. Es ist so ein Vorrecht, in der Gemeinde Jesu zu sein. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist, welches Vorrecht wir haben, in die Versammlung zu gehen. Ich weiß, ich habe einige Freunde in China und mit einem zusammen studiert, der heißt Isaac Liu, sein Vater ist Prediger in China und hat dort Untergrundgemeinden gegründet, hat dort Hausgemeinden gegründet und kam dafür ins Gefängnis. Und ich weiß nicht, ob ihr das Buch Heavenly Father kennt, genau, von seinem Vater ist das eben. Und er hat das geschrieben und er sagte, dort haben die Menschen sich danach verzehrt, nur ein Blatt aus der Bibel zu haben. Da haben die Menschen danach Freude gehabt, sich aus einer Bibel etwas abschreiben zu können. Und das war ihnen heilig. Ich weiß nicht, ich habe ganz viele Bibeln zu Hause. Also bei mir ist das Regal voll mit verschiedenen Übersetzungen. Und selbst wenn ich da nicht weiterkomme, dann nehme ich mein Handy ganz gerne und schlage eine Bibel da drin auf. Und dort finde ich dann den Rest, was ich nicht habe. Wir haben so ein Vorrecht in Deutschland zu leben, in einem Land zu leben, wo wir in Freiheit uns treffen können. Und ich möchte, dass wir das auch verstehen, warum ist das so ein Vorrecht. Es ist nicht nur ein Vorrecht, weil es nett ist, in den Gottesdienst zu gehen, weil wir eine super Lobpreisgruppe haben, die sich darauf vorbereitet, weil wir das Wort Gottes hören können, weil wir einander sehen können, sondern das Vorrecht liegt darin, dass Christus seine Gemeinde baut. Und zwar, dass er sie so baut, dass du und ich in die Freiheit der Liebe Gottes hineinkommen. Er baut sie so, dass es ganz persönlich um dich und um mich geht. Er sehnt sich danach in die Gemeinschaft der Heiligen, sagt das Wort Gottes, zu kommen und daran teilzuhaben. Und ich weiß nicht, wie dein Selbstbild ist. Das Thema heute übrigens der Predigt heißt dein Christus-Erlebnis. Dein ganz persönliches Christus-Erlebnis. Wer von euch kennt dieses ganz persönliche Christus-Erlebnis? Und ich habe in manchen Gesprächen kommen ganz verschiedene Situationen und Erlebnisse heraus, wie Christus dem Menschen begegnet. Wie Gott dem Menschen begegnet. Das ist so vielfältig. Und so wunderbar. Und es ist so gut, dass wir einander darin ermutigen und darin stärken. Dieses Vorrecht, was wir haben, in eine Gemeinde zu kommen und dort Christus zu erleben, für uns, für dich ganz persönlich, Da möchte ich uns heute mit hineinnehmen. Des Weiteren wir haben heute gelesen auch schon, so kennen wir uns und betrachten wir uns nicht mehr dem Fleische nach, sondern im Geist oder dem Geiste nach. Ich finde diese Formulierung immer sehr, sehr schwierig, deswegen versuche ich, wenn ich predige, Worte zu erklären. Ja, also auch so Gemeindejargon, das kennen wir ja alle, wir haben so einen Gemeindejargon, wir sprechen eine Sprache, die hat sich irgendwie abgeleitet, die hat man übernommen, ganz normal, so, das ist einfach so. Und ich versuche das immer zu erklären, damit Menschen, die von außen kommen, das erste Mal im Gottesdienst sind, dort auch mit hineingenommen werden können in diese Sprache. Dem Fleische nach, wir wissen, damit ist der Mensch gemeint. Der alte Adam, der alte Mensch. Und das Wort Gottes heute Morgen hat uns ermutigt, uns nicht zu betrachten nach unserem alten Menschen. Und das ist dort, wo Menschen zusammenkommen, dort gibt es Natürlichkeit dieser Welt immer Ärger, irgendwann. Das ist die Natürlichkeit dieser Welt. Und hier ermutigt uns das Wort Gottes, wir leben nun nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geiste, sondern wir richten uns nämlich aus nach Gott. Wir richten uns danach aus, Beziehungen zu pflegen aus der Kraft Gottes heraus. Dass ich nun nicht mehr jemand aus der Gemeinde beurteile, was hat er getan, woher kenne ich ihn, wie kenne ich ihn, sondern dass ich ihn wertschätzend beobachte und beurteile nach der Gnade Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Das ist eine ganz neue Qualität, die Gemeinde Jesu heute erlebt und damals auch schon erlebt hat. Ich beurteile die Menschen nicht mehr nach dem, was ich weiß. Ich bin ein Gemeindekind. Ich bin in einer Gemeinde geboren, in der Ekklesiagemeinde Lübeck, da komme ich her. Und meine Mutter ist auch schon in die Ekklesiagemeinde im Sauerland hineingeboren, 1952. So ein richtiger Ekklesianer, kann man sagen. Meine Großeltern waren schon dort in der Gemeinde. Meine Urgroßeltern waren gläubig. Ja, das hat Vorteile. Ja, ich lebe total in dem Segen, ja, dass ich in einer christlichen Familie groß geworden bin. Für manche ist es nicht so viel Segen. Für mich, ich habe es als Segen empfunden. Es hat auch natürlich Nachteile. Jetzt mittlerweile, ich bin 34 Jahre jung, und bin wieder zurückgegangen in die Ekklesia Lübeck. Ich war 9 Jahre weg aus Lübeck. Ich bin nach Frankfurt gegangen und habe in Braunschweig noch gearbeitet als Pastor. Mein Vikariat dort gemacht, studiert und so. Und war ich lange weg. Komme ich nun wieder als Pastor in die Gemeinde und ich weiß, da sitzen Menschen, die kennen mich schon von ganz klein auf. Kennt ihr auch, oder? Und dann kommen so, ja, da Sebastian. Damals hast du mir, als du 2 Jahre alt warst, im Buch Jona die Seite rausgerissen aus der Bibel. Ja, da kommen so ganz alte Geschichten und man fängt dann an zu beurteilen und Begebenheiten. Aber das ist nicht das, was Gemeinde Jesu prägen soll. Natürlich haben wir unsere Geschichte miteinander und das ist auch schön. Ja? Man hat so Anekdoten, die erzählt man sich und das ist einfach herrlich. Das Vorrecht, was wir haben, ist, wir bleiben dabei nicht stehen, sondern wir fragen nach Gott, dass er uns hilft, in der Beziehung zueinander zu leben und uns zu stärken. Wir leben nicht mehr in dem, dass wir beurteilen, wie es früher war oder welche Erfahrungen wir gemacht haben, sondern in dem, was Gott uns zeigen möchte, was Christus uns zeigen möchte. Als Gemeindekind hat man es nicht einfach in diesbezüglich, nämlich, dass man sich oft für Jesus entscheidet. Ja, jemand, der von außen kommt, der erfährt Gottes Gnade und er weiß, an diesem Tag hat Gott in mein Herz gesprochen, der Heilige Geist hat gewirkt und ich bin nun ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Jemand, der in der Gemeinde groß geworden ist, also ich zumindest habe das so empfunden, ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr in der Gemeinde groß geworden seid. Ja, es gab mal vielleicht einen Tag, einen ganz besonderen, aber irgendwie ging es bei mir so, welcher war jetzt eigentlich der ganz besondere Tag, an dem ich mein Leben Jesus gegeben habe? Und man kam ins Zweifeln. Aber dazu nachher ein bisschen mehr. Ich möchte gerne mit dem Predigen beginnen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und ich bitte dich, dass du wirklich durch deinen Geist unser Herz berührst, uns nah an dein Herz ziehst und uns zeigst, was für mich dran ist, was für uns dran ist, hier in Bunte Kuh, Herr. Ich bete, dass du diesen Stadtteil in ganz besonderer Weise segnest und dass diese Gemeinde dir alle Ehre gibt. Danke, dass du hier Arche gegründet hast und dass Menschen hier Rettung finden, weil du hier bist. In dem Namen Jesu. Amen. Verzeiht bitte. Ich möchte uns diese Predigt heute zweiteilen, weil das eine brannte mir so richtig auf dem Herzen und das andere gehört irgendwie dazu. Nicht nur irgendwie, sondern in ganz besonderer Weise. Und deshalb lese ich heute aus der Apostelgeschichte Vers 10. Ist es vielleicht möglich, diesen Text an die Wand zu werfen? Mach einfach, ich lese von der Wand mit ab dann. Ja, also Apostelgeschichte 10 und dann ab Vers 1 und ich lese etwas längeren Text. Ich liebe es nämlich, längere Texte in der Bibel zu lesen. Ja, ich war es eine Zeit lang, habe ich mich selbst ertappt da drin, dass ich diese nur noch Shortcut-Texte nehme, ganz kurze Texte und die lese, aber nicht mehr im Zusammenhang. Und deswegen, ich ermutige unsere Gemeinde immer im Gottesdienst, dass wir den Text mal im Gesamten lesen. Ja? Seid ihr da, könnt ihr da mit mir gehen? Wunderbar. Ich lese die Verse 1 und dann die ganze Geschichte bis er Cornelius kennenlernt. Wir werden sehen. Ich lese vor. Ein gewisser Mann, aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Hause, der dem Volk viele Almosen gab und allezeit zu Gott betete, sah in einem Gesicht ungefähr um die 9. Stunde des Tages offenbarlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn unverwandt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der Petrus zu benannt ist. Dieser beherbergt bei einem gewissen Simon, einem Gerber, dessen Haus am Meere ist. Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen frommen Kriegsknecht von denen, die beständig bei ihm waren. Und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Des folgenden Tages aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Entzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein gewisses Gefäß gleich einem großen leinenen Tuche herabkommen. An 4 Zipfeln gebunden und auf die Erde herniedergelassen, in welchem allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde waren und das Gevögel des Himmels. Und eine Stimme geschah zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wiederum geschah eine Stimme zum zweiten Male zu ihm: Was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein. Dieses aber geschah dreimal, und das Gefäß wurde alsbald hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was doch das Gesicht sein möchte, das er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, welche von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten, vor dem Tore. Und als sie gerufen hatten, fragten sie, ob Simon, der Petrus zu benannt sei, daselbst herberge. Während aber Petrus über das Gesicht nachsann, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich, steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr suchet. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommet? Sie aber sprachen: Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, und der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich gewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Als sie nun hereingerufen hatte, beherbergte er sie. Des folgenden Tages aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort, und etliche der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und des folgenden Tages kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Als es aber geschah, dass Petrus hinten hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich selbst bin ein Mensch. Und sich mit ihm unterredend, ging er hinein und findet viele versammelt. Eine Geschichte, die mein Herz gesprochen hat. Eine Geschichte, die heute aktueller ist denn je. Was ist hier passiert? Hier sind eigentlich zwei Geschichten förmlich drin, wenn man das so lesen möchte. Aber es ist in Wirklichkeit eine Geschichte, wie Gott seine Gemeinde baut. Und was es bedeutet, hier wird gezeigt, was es bedeutet, nicht mehr nach dem Fleisch zu handeln, sondern nach dem Geist. Cornelius war ein Hauptmann. Das bedeutet, er war ein Soldat, ein Oberster von Soldaten, der ganz viele römische Soldaten unter sich hatte und sie befehligt hatte, das Land Israel zu besetzen. Er war ein Mann, der aus Italien kam, um den Auftrag, den er vom Kaiser bekommen hatte, durchzuführen und Acht zu haben auf diejenigen, die dort in dem Land Israel, in Palästina, gelebt haben. Dass sie nicht in Unruhe auffallen, sich aufbäumen gegen den Kaiser, denn die Juden auf der anderen Seite haben die Soldaten, die Italiener und den Kaiser gehasst. Wirklich gehasst. Das war keine Situation, wo auf einmal eine Aufbauhilfe kam von außen in das Land hinein, wo die Römer das Land aufgebaut haben, sondern die Juden wollten ihre Ruhe haben. Sie konnten die römischen Legionäre nicht ausstehen. Das war die Situation. Und in dieser Situation spricht Gott auf einmal zu Petrus. Und wir müssen verstehen, Petrus selbst war ein Jude. Und er handelte auch noch wie ein Jude. Nicht in der Freiheit, wie wir heute handeln, als Gottes Kinder. Er handelte selbstverständlich so wie ein Jude. Er lebte mit Jesus wie ein Jude. Ich fand es interessant heute in diesem Wort, des Paulus, der gesagt hat, wir handeln nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Oder war es Paulus? War es Paulus. Und interessant ist, was Paulus hier nämlich sagt an dieser Stelle. Auch wenn wir Jesus nach dem Fleisch gekannt haben, so wollen wir ihn nicht mehr beurteilen nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Nach heute, nach dem Heute. Und nach dem, was Gott uns geschenkt hat durch ihn. Jesus nicht mehr beurteilen nach dem Fleisch heißt, Paulus hatte mit Menschen zu tun, die Jesus tatsächlich noch persönlich gekannt haben. Jesus war Mensch, 100% Mensch wie du und wie ich. Jesus war auch 100% Gott. Klar, die Mathematiker, ne, ihr wisst, und die gestern beim Lobpreisseminar dabei waren, 200%, das geht irgendwie nicht für uns Menschen. Aber bei Gott war das so. Jesus ist 100%ig von Gott gesandt worden, kam von Gott in unsere Welt, um 100% Mensch zu sein, mit allen Emotionen, die dazugehören. Und Jesus war nicht zimperlich. Jesus ging in den Tempel, wir wissen, kennen die Geschichte, er reißt dort alle Tische um und regt sich dermaßen darüber auf, dass man im Tempel nun nicht mehr betet, sondern die Opfergaben verkauft und Geld macht. Jesus war nicht zimperlig. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus in dieser Situation zu Menschen gesprochen hat, die Jesus vielleicht mal so erlebt haben. Der sich auch aufgeregt hat. Und ihnen sagt er nun, wir wollen Christus nicht mehr so beurteilen mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, sondern wir wollen Christus beurteilen als das Lamm Gottes, das gesandt ist zu unserer Vergebung. Zurück zu Petrus und zu Cornelius. Die ausschlaggebende Geschichte. Ich glaube, dass es hier einen Punkt gibt, der ganz wichtig auch für uns heute ist. Ganz, ganz wichtig für unsere Gemeinde und für die Situation, in der wir leben. Mit den Flüchtlingen, mit den Einwanderern, die kommen, mit den Menschen, die in unserer Nachbarschaft leben. Warum? Petrus, der Jude, geht auf ein Dach und betet. Es kommt ein Tuch herunter, er kommt in eine Verzückung. Und dieses Wort Verzückung ist im Neuen Testament, wird dort ein Wort gebraucht, was so viel meint wie, ich rege mich auf. Das ist nicht irgendwie, dass er auf dem Boden sich lag, davon wird ja nichts geschrieben, sondern es steht da einfach das Wort Verzückung. Oder hier war noch ein anderes Wort drin. Bitte? Entzückung, genau, Entzückung. Und das heißt nicht, er liegt auf dem Boden und dreht sich und wälzt sich oder hat eine Tanz da um sich her. Das bedeutet das erstmal nicht. Sondern das Wort, was hier genutzt wird, bedeutet einfach Aufregung. Und ihr könnt euch vorstellen, der Petrus, der Jude Petrus, sieht nun dieses Tuch mit allerlei Getier und Gewürm, was ein Jude nicht einmal anfassen würde. Und nun kommt eine Stimme in sein Herz, die ihm dazu auch noch den vollkommenen Frieden gibt, schlachte und iss. Er wusste also, dass hier nicht irgendwie irgendein Gedanke seiner selbst ist, seine Auseinandersetzung mit irgendwelchen News, die er gelesen hat, mit irgendwelchen Nachrichten, sondern er wusste, hier spricht Gott in mein Leben hinein. Schlachte und iss. Schlachte und iss. Dreimal. Petrus wusste also, worum es geht. Petrus wusste, hier ist ein Auftrag Gottes, den ich tun soll. Und genau jups, in diesem Moment klopft es an der Tür. Und da stehen sie nun. Die Römer und die Italiener und rufen nach Petrus. Diese beiden Geschichten gehören unmittelbar zusammen. und sind ganz wichtig für das Verständnis des Petrus. Denn Petrus hätte sich auch sagen können, gut, ich werde euch, bitte lasst mich einfach Ruhe, ich will weiter beten, bitte lasst sie draußen vor der Tür stehen, das sind sowieso nur Römer. Mit denen haben wir nichts zu tun. Ein Jude macht übrigens einen Riesenbogen um Menschen, die er nicht einordnen kann, die er nicht mag. Wer war schon mal von euch in Israel? Schon mal erlebt sowas? Ich habe auch sehr, sehr gastfreundliche Juden erlebt, wirklich super. Ich war eingeladen bei einem Rabbi dort in Jerusalem und durfte mit ihm dann das Passah feiern. Das war echt schön. Ja, es sind nicht, aber vom eigentlichen Verständnis, die orthodoxen Juden, die handeln anders. Und Petrus war so ein Jude und Gott spricht zu ihm, schlachte und iss, was ich für rein erachte, mache du nicht für unrein. Warum kann Gott das sagen? Weil Gott der Schöpfer ist, der Herr ist über alles, was er geschaffen hat. Und deswegen kann er reinigen und heiligen. Der Hebräerbrief sagt uns, nun sind wir nicht mehr Sünder, sondern was sind wir nach Gottes Aussage, nach dem, was Gottes Wort uns sagt? Wir sind nicht mehr die kleinen Sünderlein. Und wenn du das in deinem Herzen glaubst, dann werden wir heute dir die Gelegenheit geben, lass dich versöhnen mit Gott. Und da komme ich dann gleich auch zum nächsten Punkt, die ganz persönliche Christuserfahrung. Doch zunächst sagt uns da der Schreiber, wir sind Könige und Priester. Kannst du das für dich annehmen? Du, der du ein Gotteskind bist, Gott selbst spricht in dein Leben hinein und adelt dich als sein Kind. Im Johannes Kapitel 1 heißt es, denen, die ihn aber aufnahmen, gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Gott macht dich durch Christus zu einem König und zu einem Priester. Und ein König und ein Priester, das sind Geheiligte, die Gott geheiligt hat durch Christus. Ich möchte noch einmal die Geschichte jetzt aufgreifen von Petrus. Petrus hätte sich sagen können, ich setze mich jetzt aufs Sofa, ich nehme es mal in unsere heutige Zeit und jetzt habe ich gerade 5 Stunden gebetet, jetzt brauche ich mal eine Entspannungszeit, ich schalte den nächsten Tatort ein oder die Tagesschau. Was da draußen passiert, ist mir ziemlich egal. Schickt sie weg, mit denen habe ich nichts zu tun. Das hätte er sagen können. Aber was er tut, ist aufgrund seiner Erfahrung, die er jetzt gerade im Gebet gemacht hat, schlachte und iss, was ich für rein erachte, halte du nicht für gemein, kann er diese Menschen aufnehmen. Und da haben wir die Verbindung. Gott spricht im Gebet zu uns durch ein ganz anderes Bild, aber Petrus hat verstanden, hier geht es nicht nur um die Hühner und um die Würmer, die da auf dem Tuch lagen, sondern hier geht es darum, dass Menschen die Gnade Gottes erleben und dass Gott jetzt gerade an meinem Herz arbeitet, dass ich bereit bin, diese Menschen aufzunehmen. Er hat sie eine Nacht bei sich übernachten lassen, Römer, beim Juden. Unglaublich für die damalige Zeit. Und Petrus ist nächsten Tag noch mit ihnen mitgegangen. Und das ist das Geschenk Gottes. Gott verändert unser Leben, unser Herz, unsere Gedanken, also das Leben nach dem Fleische nach, in der Beziehung zu ihm, in der Gemeinde Jesu. Und deswegen haben wir ein so großes Vorrecht, Gemeinde Jesu leben zu dürfen und zu haben, dass wir miteinander beten können, miteinander einstehen können und erleben dürfen, Gott will mich gebrauchen. Und manchmal gebraucht er komische Bilder, aber Gott ist Gott, der uns heiligt, der uns reinigt und der alles andere zu tun vermag, zu heiligen und zu reinigen. Und ich habe mir das so vorgestellt und deswegen ist die Geschichte auch so wichtig für uns heute. Petrus, der Jude, vielleicht sind das wir. Vielleicht sind wir so ein Petrus. Und wir sehen die Massen von Menschen in unser Land strömen und haben Angst. Angst davor, dass sie bald in meiner direkten Nachbarschaft leben, die Wohnung gegenüber nehmen, das Haus nebenan. Vielleicht gerade die Arbeitsstelle besetzen, wo ein Arbeitskollege in die Pension gegangen ist oder in die Rente. Und dann muss ich mich mit dem auseinandersetzen. Und dann muss ich auf einmal sagen, jawohl, wir werden jetzt zusammen arbeiten, wir werden jetzt zusammen leben. Und wir machen das Beste daraus. Haben wir so ein Herz? Oder entdecken wir uns dabei, dass wir in Furcht, Angst leben und sagen, nein, ich mache einen großen Bogen, keine Berührung. So wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen mit der Thematik. Und das auch aus dem Geist heraus, im Gebet, in der Beziehung mit Gott. Dass Gott unser Herz darin verändert. Denn Gott, so heißt es in 2. Timotheus 1, Vers 7, hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 1. Johannes 4, Vers 18, da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Ein Wort, was mir persönlich zu Herzen gegangen ist, wo ich weiß, hier und heute bin ich gefordert, meine Angst, meine Furcht vor diesen Menschen abzulegen, die da kommen. Und ihnen nach Möglichkeiten zu helfen. Lasst uns auch als Gemeinde diese nicht darüber sprechen, oh Schreck, es wird sich viel verändern. Sondern lasst uns darüber sprechen, Gott, wie können wir deinen Namen verherrlichen? Ich habe, als ich mein Vikariat in Braunschweig gemacht habe, dort habe ich 4,5 Jahre gelebt, und da war unsere Kirche direkt gegenüber von der Erstaufnahmestelle der Asylbewerber. Da waren Hunderte, knapp an über 1000 Asylbewerber. Das war noch nicht in der Zeit, wo wie jetzt. Ja, jetzt sind da 3000 Menschen leben dort auf diesem Raum. Und damals waren es 1000, 1200 in der Regel. Und es kamen viele Iraner auch rüber in dieser Zeit, weil das Christen waren, die in ihrem Land verfolgt worden sind. Die wurden von Deutschland damals aufgenommen. 2009, 2010 in etwa war das. Und ich sah diese Menge von Menschen, die von außen kamen. Nigerianer, Ghanesen, ja, aus allen Ländern dieser Welt, wo Verfolgung stattfindet. Und Gott sprach wiederum in mein Herz und sagte mir, schau mal, diese Menschen haben in ihrem Land nicht die Möglichkeit, von Christus zu hören. Deshalb kommen sie hierher. Erzähle von der Gnade und von der Liebe Gottes. Und diese Menschen werden wieder abgeschoben werden. Und stellt euch mal vor, sie erleben die Liebe und die Gnade Gottes. Was dann dort in diesem Land geschehen kann. Was dann dort geschehen kann, wenn diese Menschen hier in Deutschland, hier vor deiner Haustür, hier von dir, aus deinem Munde, die Gnade Gottes erleben und erfahren, hören, Jesus annehmen, zurückgehen in ihr Land und dort Menschen zu Jesus führen. So gibt es viele, viele Zeugnisse, wo das geschehen ist und wo Länder verändert worden sind, wo Kinder von der Gnade Gottes erlebt haben und heute Präsidenten sind von manchen Staaten. Und das aus der Gnade Gottes heraus. Und was können wir Israel Besseres tun, als die Menschen, die gerade von dort unten kommen, dass sie Jesus kennenlernen, die Liebe Gottes kennenlernen? Sie gehen wieder zurück und kämpfen nicht mehr gegen Israel. So begegnete ich einem Mann in Jericho, der dort eine Organisation aufgebaut hat, die nennt sich Hope of Seeds. Das war der Leibwächter von Arafat. Und er bekehrte sich zu Jesus. Und heute dient er Israel und baut ein Zentrum auf, wo Begegnungen zwischen Palästinensern und Israelis stattfinden. Und bringt Menschen zu Jesus. Ein Leibwächter von Arafat, der ausgebildet ist in den höchsten Kriegskünsten, die Hamas damals hatte. Wenn Menschen die Gnade Gottes erleben und das durch uns heute in unsere Zeit. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, das ganz persönliche Christuserlebnis. Denn das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt diesen Dienst tun können. Aus meiner eigenen Kraft heraus muss ich auch gestehen, ich kann es nicht. Aus meiner eigenen Kraft heraus gehe ich durch die Straße und sehe einen Mann mit langem Bart, ganz schwarz und habe Angst oder Furcht. Und denke mir, die kommen doch nur her, um hier Terror zu machen, um Ärger zu machen. Das ist mein Herz. Darf ich das so offen sagen? Aber ich habe den Geist Gottes. Der Geist Gottes redet zu mir, ja, so will ich das sagen. Ich habe das Wort Gottes. Das Wort Gottes, was zu mir spricht und sagt, du, auch dich habe ich lieb, Sebastian. Auch du hast so viele Fehler. Und auch dich habe ich gezogen. Und ich möchte diese Menschen auch ziehen und lieben. Und ich möchte, dass er erfährt, dass Gottes Gnade für alle Menschen sind, für alle Völker. Und deswegen ist es so wichtig, dort nach dem zu streben, was Gott möchte. Und das nennt die Bibel nach dem Geistleben. Sich auszustrecken, zu fragen, Gott, was kann ich jetzt tun? Du siehst mein Herz, es ist zu, es ist verschlossen, hat Gedanken der Angst, es hat Gedanken des Ablehnens, der Ablehnung. Gott, verändere mich. Und um das zu können, brauchen wir die ganz persönliche Christuserfahrung. Petrus hat sie gebraucht im Gebet. Petrus hat dieses Tuch sehen müssen, damit er überhaupt die Römer annehmen konnte als Juden. Wenn das nicht gewesen wäre mit dem Tuch und Gott nicht zu ihm gesprochen hätte, was ich als rein erachte, das nenne du nicht gemein, dann hätte er sich tatsächlich auf die Couch gelegt und hätte die Tagesschau angemacht und die gute Welt welten sein lassen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eine ganz persönliche Christuserfahrung haben und dass wir wissen, was es bedeutet, in Vergebung zu leben. Ich war schon längst Student der Theologie und ich glaube, das war im dritten Semester. Ich war 23 Jahre alt und in meinem Herzen kamen Gedanken des Unfriedens über Situationen in meinem Leben, wo ich wusste, die waren vor Gott nicht in Ordnung damals. Da war ich ganz kleiner Bube, ja, da habe ich gesagt, Mensch. Und ich wusste, das war nicht in Ordnung, aber ich habe das immer zu Gott gebracht, im Gebet. Ja, ich habe gesagt, Gott, Mensch, und das kam immer wieder. Immer wieder, dass ich diese Situationen zu Gott bringen musste. Und in meinem 23. Lebensjahr in etwa saß ich in einem Gottesdienst. Es waren viele Menschen dort und die Predigt, ich weiß noch wie heute, das ging tatsächlich um Jona. Ja, Jona, wie er dann flüchtete vor Gott. Und dann merkte ich auf einmal einen Impuls in meinem Herzen. Sebastian, so oft kommst du zu mir und bittest darum, um Vergebung, bittest um meine Gnade. Und ich wusste in dem Moment, warum das so geschehen ist, dass ich immer wieder mit einer Sache zu Gott kommen musste, war eine Anklage dessen, der uns wegziehen möchte von Gott. Mein Vorrecht war es, dass ich wusste, wo ich mit dieser Anklage hinzugehen habe. In meinem Gebet habe ich Frieden mit Gott erlebt. Und das Wunderbare dabei war, in diesem Gottesdienst sprach sein Geist in mein Herz, traf mein Herz, indem er sagte, Sebastian, bekenne es mal. Bring es mal ans Licht. Und ich dachte, okay, ich weiß Gott, du hast mir doch vergeben und ich weiß, deine Gnade ist mit mir. Und jetzt bekennen. Eine Wahrheit des Wortes Gottes ist, das, was am Licht ist, das hat Freiheit. Das, was im Verborgenen ist, im Geheimen bleibt, in unserem Herzen bleibt, wir damit rumeiern und kämpfen, da werden wir immer wieder auch die Anklage der Finsternis in unserem Herzen erleben. Weil es einfach nicht ans Licht gekommen ist. Und ich sagte in diesem Gottesdienst in meinem Herzen, okay, Gott, wenn das jetzt wirklich von dir ist, dann ich werde jetzt rausgehen aus dem Gottesdienst, mir die Hände waschen gehen. Und wenn ich dann wieder reingehe und mir kommt der Horst entgegen, ein Ältester aus der Gemeinde, ja, und dann gehe ich zu ihm hin und bitte ihn um ein Gespräch. Ich ging raus und wie Gott ist, wollte wieder reingehen, in dem Moment geht die Tür auf und der Horst kommt raus. Über hunderte von Leuten waren in dem Gottesdienst. Wer hätte sonst wer rauskommen können? Er kam raus. Und ich dachte, okay, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Never going. Ich sage, Horst, ich muss mal mit dir reden. Okay, wir sind in den Jugendraum gegangen, da war gerade niemand und ich erzählte ihm so ein bisschen, wo ich so diese Ängste hatte in meinem Herzen, die Befürchtung in meinem Herzen hatte und das Anklage da war wegen der Befürchtung und Ängste. Und er erzählte mir ein paar Geschichten aus seinem Leben, wo er auch Gott erfahren musste, wo er die persönliche Christuserfahrung erleben musste. Und dann sagte er, komm, das bringen wir jetzt gemeinsam vor Jesus. Denn Gott ist treu. So heißt es in der Schrift, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Missetaten. Ein starkes Wort. Wir beteten und ich erlebte eine ganz persönliche Christuserfahrung. Denn nach diesem Gebet habe ich nie wieder dieser Sache Anklage erlebt. Ich musste nicht wieder in mein Kämmerlein gehen und darum bitten, Herr, vergib mir oder Herr, ne, du siehst und mein Herz ist schwer und das musste ich seit dem Tag nicht mehr tun, denn ich wusste, Christus hat mir vergeben und er hat die Kraft der Finsternis durchbrochen und hat vollkommene Freiheit geschenkt. Und diese persönlichen Christuserfahrung, du hast bestimmt auch deine eigene Christuserfahrung, ist notwendig, damit wir aus dem Geist und in dem Geist Gottes leben können und Entscheidungen treffen, die das Reich Gottes bauen. Und bei der Christuserfahrung geht es nicht darum, ob ich eine tolle Gebetszeit hatte, auf dem Boden liege, umgeworfen werde, eine super Lobpreis hatte, eine Konferenz hatte, wo ich emotional angesprochen worden bin. Sondern die ganz persönliche Christuserfahrung liegt da drin, dass mir Vergebung zuteil geworden ist. Ganz persönlich. Die persönliche Christuserfahrung liegt da drin, dass Gottes Geist in meinem Herzen wirkt und dass ich darauf antworte und dass er wiederum wirkt. Alles andere sind schöne Erlebnisse. Alles andere sind Hinführung zu dem, wo Gott dich haben möchte. Lasst uns wieder danach sehnen, nach dieser ganz persönlichen Christuserfahrung. Und wenn du eine ganz persönliche Christuserfahrung gemacht hast, wo der Friede Gottes dein Leben ganz neu erreicht hat, dann erzähle es den Menschen und führe auch du sie an den Thron der Gnade. Petrus hat diese Christuserfahrung gebraucht. Ich habe diese Christuserfahrung gebraucht und wir alle brauchen diese ganz persönliche Christuserfahrung. Und da spielt es wirklich keine Rolle, wie lange ich schon Christ bin. Ihr könnt euch vorstellen, ich als Gemeindekind aufgewachsen, habe eine frühe Entscheidung für Jesus getroffen und könnt euch vorstellen, ich war nun Student der Theologie und habe mich vorbereitet auf den Dienst als Pastor. Wie demütigend sowas sein kann, auf einmal sein Herz zu öffnen. Und da heißt es, Charakter zu haben vor Gott, denn Gott sieht sowieso, weiß um unser Herz. Gott weiß um dein Herz und weiß um deine Schwere im Herzen. Er wünscht sich so sehr, dass wir das vor ihm bringen und dass wir ihm erlauben, wirklich erlauben, das anzupacken. Ich hätte noch so viel mehr zu erzählen und auch viele Zeugnisse. Ich möchte uns vorlesen aus dem Hebräer Kapitel 10. Vers 22, 23, 24, 25. So lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen, besprengt in unseren Herzen, frei von bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen und unsere Versammlung nicht versäumen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso viel mehr, als ihr seht, dass sich der Tag nähert. Ich möchte jetzt eine Zeit gerne anbieten. Wie lange habt ihr Gottesdienst hier, wenn ihr um 10.30 Uhr startet? Bis um 12. Ja, bis um 12? Okay. Gut, dann werden, ich weiß jetzt nicht. Ja? Okay, habt ihr noch Ansagen oder irgendwie Dinge? Okay, dann würde ich jetzt Folgendes vorschlagen. Ich würde, wenn ich darf, ja, ich würde jetzt einfach den Segen sprechen und nach dem Segen würde ich, Robert habe ich gefragt, du magst mit mir beten zusammen, ja, für diejenigen, die wirklich heute angesprochen worden sind in ihrem Herzen, wo Gott etwas bewegt hat, dann komm ins Gebet, wir werden zusammen beten für dich und glauben, dass Gott heute Veränderung schenkt in unserem Herzen. Ja, und ihr habt einen Gebetsraum, oder? Aber wir machen das hier, alle anderen. Wäre schön, wenn ihr da Rücksicht drauf nehmt und uns dann beten lässt und nicht darauf achtet, wer da kommt, sondern es ist eine ganz persönliche Sache. Ja? Himmlischer Vater, du kennst unser Herz. Du weißt dort, wo wir Dinge tragen, die nicht in Ordnung sind. Wo wir auch die Dinge schon irgendwo gesagt haben, aber nie wirklich ans Licht gebracht haben und wo heute eine Notwendigkeit ist, es ans Licht zu bringen, Herr. So komme du und mache uns ganz neu, auf dass wir fähig sind, dein Reich mitzubauen, denn dazu hast du uns berufen. Mach uns fähig, Gott, mit einem freien Herzen auf die Menschen, die uns entgegenkommen, zuzugehen und ihnen von deiner Liebe und von deiner deiner Gnade erzählen können. Herr, schenk du uns heute diese ganz persönliche Christuserfahrung. Und der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.